O-Ton. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Phon O-Ton. Heute mit einem sehr seltenen Krankheitsbild der Larynxamyloidose als eine sogenannte primäre Amyloidose. Eine Amyloidose ist eine systemische Erkrankung. Hierbei kommt es zu Ablagerungen von unlöslichen Proteinfasern, sogenanntem Amyloid, im Gewebe. Die primäre Amyloidose ist dabei von einer sekundären Amyloidose abzugrenzen. Sekundäre Amyloidosen entstehen auf dem Boden von zum Beispiel chronisch infektiösen, aber auch nicht infektiösen Erkrankungen, lymphatischen Tumoren oder einer langfristigen Dialyse. Die sekundäre Form tritt im Gegensatz zur primären Form deutlich häufiger auf. Die primäre Amyloidose hat in Deutschland eine Inzidenz von etwa 6 bis 10 Fällen pro 1 Million Einwohnern pro Jahr. 15% der Fälle treten lokalisiert in nur einem Organ auf. Im Kopf-Hals-Bereich kommen Amyloid-Ablagerungen auch oral, pharyngeal und in den Nasennebenhöhlen vor. Unsere Patientin im Interview heute leidet an einer primären Larynxamyloidose, die in der Literatur mit 300 Fällen noch deutlich seltener ist. Hier lagern sich meist sogenannte Leichtkettenamyloide ab. Bei der systemischen Form können neben den Leichtkettenamyloiden auch verschiedene andere Amyloidformen nachgewiesen werden. Amyloidablagerungen zeigen sich im polarisierten Licht in der Kongo-Färbung unter dem Mikroskop mit einem charakteristischen Farbumschlag. Zu den primären Symptomen einer Larynxamyloidose gehören Dysphagie, Dysphonie, Dyspnoe und auch ein Stridor. Der endgültigen Diagnose gehen dabei häufig andere Diagnosen mit einer zum Teil Odyssee von Arztbesuchen voraus. Und genau diese Geschichte möchten wir nun von einer betroffenen Patientin hören. Herzlich willkommen in unserem Phon O-Ton. Schön, dass Sie da sind.
Gerne. Was hat denn für Sie damals den Ausschlag gegeben, zum HNO-Arzt zu gehen?
Also ich war immer schon in HNO-ärztlicher Betreuung, weil ich Probleme hatte mit dem Kehlkopfentzündung. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass beim Reden, beim Trinken einfach die Luft weggeblieben ist.
Das ging also schon früher los mit dem Kehlkopf?
Ja, ja,
das war Kehlkopf. Nicht plötzlich an einem Tag da, sondern nee. Das lief schleichend.
Also ich musste jährlich zur Kontrolle, also seit vielen Jahren schon. Ja. Und dann wurde halt die Luft weniger, ich wurde immer heißer und es war dann eine chronische Kehlkopfentzündung, wurde diagnostiziert. Und und dann war es halt so, dass ich gar keine Luft und es wird immer schlimmer. Aber es wurde, also das sitzt an so einer blöden Stelle, dass es einfach nicht entdeckt worden ist. Und ich war dann auch schon bei anderen Ärzten und letztendlich war es dann so, dass ich schwer getragen habe und dann gar keine Luft mehr bekommen habe. Und dann kam ich zum Hausarzt und der hat mir dann Cortison-Infusion gegeben und der hat mich gleich nochmal an meinen HNO-Arzt geschickt und der hat es dann entdeckt und dann kam
und
ich zu ihm.
Und hat sie dann für uns weitergeschickt.
Genau.
Ja. Was ging Ihnen denn dann, also es ging dann so weiter, dass wir eine Endoskopie, eine sogenannte Mikrolaryngoskopie in Narkose gemacht haben, dass wir Gewebe gewonnen haben.
Ja, ja.
Und dann wussten wir genau, was das war, nämlich eine Larynxamyloidose.
Genau,
das
war gleich eigentlich.
Was ging Ihnen da durch den Kopf, als man Ihnen das erzählt hat, was das ist?
Ich habe ja erst mal gegoogelt und dann war es halt so, es war schwierig für mich, weil es war ja erst noch, ist es lokal oder ist es systemisch? Das war ja erst noch die Frage. Und es ging eigentlich viele Sachen durch den Kopf. Also am Anfang habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich komme gar nicht mehr aus der Klinik nach Hause, das war's. Und dann war es dann so, dass ich dann doch auf dem Weg der Besserung war und dann wurde ich ja entlassen. Und dann wurde es halt festgestellt, dass es nur eine lokale, Gott sei Dank, ist.
Ja.
Und es ist eigentlich so, was geht einem durch den Kopf? also ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, von daher war ich eigentlich immer gut vertrauensvoll bei Ihnen und Sie haben mich gut aufgehoben gefühlt bei Ihnen. Also von daher war es für mich eigentlich okay. Ich dachte, okay, die Ärzte haben das, die Erfahrung und es wird schon alles gut gehen.
Die Diagnose lässt sich letztendlich nur im Rahmen einer Mikrolaryngoskopie durch eine Biopsie mit einer entsprechenden histopathologischen Untersuchung stellen. Die präoperativen klinischen Untersuchungen umfassen meistens eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Der laryngoskopische Befund ist natürlich obligat. Der Spiegelbefund ist hierbei typisch. Zum Ausschluss von weiteren Amyloidablagerungen an anderen, noch unentdeckten Stellen, auch im Hinblick auf eine sekundäre Amyloidose, ist die Vorstellung in einer spezialisierten Amyloidose-Ambulanz erforderlich. An vielen Klinika der Maximalversorgung sind solche Ambulanzen bereits etabliert. Im Rahmen der weiteren diagnostischen Abklärung kommen hier Knochenmarkspunktionen und Blut- und Urinuntersuchungen zum Einsatz. Insbesondere muss differentialdiagnostisch ein Plasmozytom als Ursache ausgeschlossen werden. Die Therapie der Larynxamyloidose besteht in einer lokalen, mikrolaryngoskopischen Abtragung. In der Literatur sind allerdings Rezidivraten bis ca. 50% beschrieben. Als weitere Therapieoption steht auch eine Bestrahlung zur Verfügung. Bei der Larynxamyloidose kommt diese allerdings meist nur bei Patienten zur Anwendung, die für eine Operation nicht in Frage kommen. Gelegentlich wird im Laufe der Therapie zur Sicherung der Atemwege auch eine Tracheotomie notwendig, so wie bei unserer Patientin. Eine Tracheotomie bedeutet dabei einen entscheidenden Einschnitt in das Leben dieser Patienten. Wie erging es unserer Patientin dabei?
Dann gab es ja irgendwann auch nach einer Phase, wo es relativ stabil war, wir hatten die Diagnose, wurde es noch mal schlechter mit der Atmung.
Ja,
dann kamen sie zu uns und dann war das so schwierig mit der Atmung, dass wir ihnen zu einem notfallmäßigen Luftröhrenschnitt raten mussten.
Ja.
Wie war das für Sie, als Sie dann merkten, oh, jetzt kommt hier eine ganze Maschinerie ans Rollen, ich bin ganz schnell im OP, stehen plötzlich alle Leute parat. Und wie war es dann im OP? Können Sie sich erinnern an die Zeit?
Also in der OP war es eigentlich so, dass ich die ersten Worte noch vom Herrn Doktor, kann ich mich noch daran erinnern, ansonsten war ich gleich weg. Also ich habe eigentlich von der OP direkt selber nichts mitbekommen.
Ja.
Allerdings im Vorfeld muss ich ganz ehrlich sagen, es war, ja, ich war zwiegespalten. Auf der einen Seite war es mir klar, so kann es nicht weitergehen. Es war erleichternd für mich, der Luftröhrenschnitt. Und auf der anderen Seite war es halt so, oh Gott, wir sind jetzt ein Leben mit Luftröhrenschnitt. Also,
ja.
Und dadurch, dass man am Anfang nicht sprechen kann, wusste ich nicht, wie ist meine Stimme danach, wie ist das Essen danach, wie ist es die körperliche Pflege. Also das war ja alles neu für mich.
Ja.
Aber, ja.
Wie war es denn dann, als Sie aufgewacht sind und Sie merkten, ich habe eine Kanüle, ich atme über die Kanüle, es kommt keine Stimme, Schlucken ist schwierig.
Das Erste, was ich mir gedacht habe, ich kriege wieder Luft. Also ich war echt erleichtert.
Also das haben Sie deutlich bemerkt?
Deutlich, deutlich. Also es war wirklich deutlich. Und von daher war es für mich wirklich eigentlich ein schönes Gefühl. Es hört sich jetzt blöd an, aber im ersten Moment war ich echt dankbar, dass ich die Kanüle hatte.
Ja.
Klar, es ist dann so, was mir zu schaffen gemacht hat, war das Absaugen.
Mhm.
Also das ging gar nicht bei mir, da habe ich auch wirklich Angst bekommen. Aber das musste ich Gott sei Dank nicht so oft, weil ich nicht so viel Schleim hatte.
Ja, Sie hatten relativ schnell wenig Überlauf, wie
genau.
wir das nennen. Und daher konnten wir auch zügig auf eine Sprechkanüle wechseln.
Genau.
Und dann war die Stimme wieder da.
Ja,
und auch das Schlucken funktionierte wieder einwandfrei.
Genau. Und als ich das dann mitbekommen habe, dass man nochmal essen kann, nochmal sprechen kann, hat es dann schon ein bisschen die Sorge genommen.
Ja. Sie sind dann ja mit Luftröhrenschnitt nach Hause entlassen worden.
Ja, ja.
Wie ist das zu Hause mit dem Luftröhrenschnitt, wenn man in seine häuslichen Strukturen zurückkommt, zu Hause vieles gewohnt ist und dann merkt man, es ist doch anders. Wie war das?
Am Anfang war ich noch durch die OP so eher so schlapp, da konnte man nicht so viel machen. Und ich habe dann gemerkt, ja, am Anfang, man muss sich die Haare waschen lassen, man kann es am Anfang nicht alleine. Das Wechseln geht alleine schwieriger, weil man hat nicht den Rückhalt, oh Gott, wenn jemand ist, ich klingel einfach, ja, da kommt jemand und hilft, ja, mir, das hat man zu Hause, ja, nicht.
Das Wechseln von der Kanüle,
genau, ja, genau, ja, das war, aber es ging auch ganz gut. Und man merkt mit der Zeit, wenn man wieder zu seinen Kräften kommt, was man gern alles machen würde, jetzt auch ja, irgendwas schwer heben, schwer arbeiten, mhm, und so, das ging dann nicht, oder man hat sich's nicht so zugetraut, ja, weil man gewusst, ja, hat, soll man jetzt oder soll man lieber noch schonen.
Ja.
Also.
Und das schwer heben, ich meine, wenn wir schwer heben, halten wir ja die Luft an, mhm, und wir schließen unseren Kehlkopf. Das haben Sie bemerkt, dass solche Dinge schwieriger sind?
Teilweise. Also, ja, ich glaube, ich war dann teilweise so zurückhaltend, dass ich es dann gar nicht so gemacht habe, so weit kommen habe lassen. Also von daher,
das, ja, klingt nach einer gewissen Verunsicherung und, ja, und auch Angst in der Zeit.
Ja, ja, ich glaube, Angst war es nicht mehr. Es war eher so, ich möchte nichts tun, damit es sich verschlechtert. Also, ja, eher so, ja, ja, man ist eher, ja, ängstlich nicht, aber eher bedachter.
Ja,
also,
okay. Haben Sie Ihre Kanüle manchmal gehasst?
Ja.
Ja.
Vor allem, wenn ich an die frische Luft gekommen bin, ja, oder an kalte Luft, und es hat als so das Quaken angefangen. Ja. Also es war wirklich so, dass, wenn ich draußen war, haben schon Nachbarn alles geguckt, weil ich gequakt habe. Ja. Ja, ja, das, ja, war. Und dann, wenn ich wieder reingegangen bin, dann war es okay. Von daher, ja, war ich eigentlich viel drin.
Ja.
Und es hat schon, also, das Leben etwas eingeschränkt. Also, ja, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wir waren dann ja in der glücklichen Lage, dass sich die Situation stabilisiert hat und wir auch relativ zügig das Stoma wieder verschließen konnten.
Ja, ja, ja.
Wie war das, als Sie dann aufgewacht sind? War ja in lokaler Betäubung, aber Sie haben ja was zum Wegdämmern bekommen,
mhm,
eine Sedierung bekommen. Als Sie dann wieder auf Station waren und merkten, das ist alles zu, ich kann wieder ganz anders atmen, es strömt wieder Luft durch die Nase. Haben Sie das so bemerkt?
Ja, ich habe schon gemerkt, als ich es abgeklebt gehabt habe. Also dann bin ich ja mal Treppen gelaufen, habe mal ausprobiert und habe ich gemerkt, es wird schon weniger. Also der Luftröhrenschnitt hat mir definitiv mehr Luft gebracht. Aber dann konnte ich mich so ein bisschen drauf einstellen, vor was ich wieder, eher, da hatte ich wirklich Sorge, war die Stimme. Ist genug Luft danach da, dass die Stimme kräftig genug wird? Ja. Also das war eher meine Sorge.
Und wie ist die Stimme jetzt?
Also jetzt habe ich eine lange Sprechpause gemacht, mhm, und ja, ich habe das Gefühl, es hört sich noch dumpf, so wenn gedumpft, mhm, an, mhm, aber ich bin zufrieden, ja, voll zufrieden. Ja, ja, ja.
Hat sich denn jetzt mit frisch verschlossenem Stoma im Vergleich zu früher, also noch vor dem Luftröhrenschnitt, hat sich jetzt in Ihrem Alltag was verändert?
Ich glaube, für mich ist jetzt einfach eher die Sicherheit, damals war es so nach der größeren OP, wusste ich nicht, wie es weitergehen wird.
Ja.
Und jetzt glaube ich, jetzt habe ich so einen Stand, wo ich sage, wenn es so bleibt, ist es super.
Ja.
Und damals war es dann so schwanken, es ging bergauf und dann durch den, dass es wieder zugeworden ist, bergab. Und, ja, das war für mich so, damals noch jetzt so vom Kopf her zu begreifen. Ja. Das war damals zu schnell alles, wenn, ja, das passiert ist. Ja. Und jetzt habe ich das alles so miterlebt und sage, ich würde von der Einstellung her sagen, jetzt bin ich eher so, dass ich sage, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Also, okay, ja.
Wo würden Sie sich jetzt mehr Unterstützung wünschen? Gibt es irgendeinen Bereich, wo Sie sagen, da hätte ich mehr erwartet, mehr Unterstützung zu bekommen?
Nee, also ich muss sagen, vielen Dank für alles. Also ich fühle mich hier super aufgehoben und überhaupt nicht mehr Unterstützung. Ich kriege jede Unterstützung, die ich gern von mir aus sage, mhm, also hätte. Für mich war es am Anfang schwierig, was ist für mich Amyloidose zuständig, Ambulanz, und wer ist für mich dann, mhm, ob sie dann oder Amyloidose zuständig ist. Aber das hat mir schnell geklärt. Also ich hatte bei beiden einen guten, ja, Anlaufpartner.
Gibt es im Privaten irgendetwas, wo Sie sich mehr Unterstützung wünschen würden oder weniger Unterstützung?
Nee, da bin ich gut unterstützt. Also, ja, und da kann ich auch offen drüber reden. Also egal, ob es jetzt beruflich ist, da ist es super geregelt für mich, oder im Freundeskreis,
ja,
passt alles sehr gut.
Ja, ja. Vielen lieben Dank.
Ja, gerne.
Das war Fon Oton, ein Podcast des IZSS, der Universitätshahn-Uklinik Würzburg. Idee und Produktion
Fabian Kraus. Würzburg 2021.